Vor knapp 4 Jahren ereignete sich die Atomkatastrophe in japanischen Fukushima. Das Aktionsbündnis Castor-Widerstand Neckar-Westheim hat aus diesem Anlass Alexander Tetsch eingeladen. Alexander Tetsch ist Autor und Herausgeber des Reportagen- und Bildbands Fukushima 360 Grad. Hallo, Herr Tetsch.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf in Ludwigsburg. Ich hätte fast gesagt Neckar-Westheim, aber das ist ja in der Nähe. Ja, mein Interesse für das Thema Umwelt und Atom ist eigentlich relativ alt. Als ich 17 war, sind wir in das Wendland gezogen. Stichwort Gorleben, Stichwort Zwischenlager. Und seitdem interessiere ich mich also sehr dafür, was so alles aus Atomkraftwerken, aus Atomanlagen und Ähnlichem in die Umwelt entweicht. Und in dieser Eigenschaft war ich dann als Umweltjournalist einmal in Tschernobyl im Jahr 2011 und dann 2013 für 3,5 Wochen in Fukushima in Japan.
Können Sie kurz darstellen, wie Sie das meines Erachtens wirklich beeindruckende Buch aufgebaut hat? Es hat großformatige Fotos und dann Reportagen.
Ja, ich glaube, es gibt einige Bücher, auch in Deutschland, in deutscher Sprache zum Thema Fukushima, die aber überwiegend auf die technische Dimension abzielen. Die Bücher erklären sehr gut, was in dem Kraftwerk passiert ist. Sie erklären sehr gut, wie TEPCO die Katastrophe hätte vermeiden können und so weiter und so fort. Mein Ansatz war ein anderer. Ich habe sehr, sehr lange vor der Reise, über ein Jahr lang, begonnen, mit der Bevölkerung in der Region Fukushima Kontakt aufzunehmen, über verschiedene Mittelsmänner in Japan und so einige, ja, doch wirklich stärkere Verknüpfungen dahin zu bilden. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr mir jeweils einen Tag in eurem neuen Alltag nach der Atomkatastrophe schenken? Das heißt, ich habe die Menschen begleitet vom Aufstehen morgens bis zum Schlafengehen in der Nacht und habe einfach mal erleben wollen und dokumentieren wollen, welche Auswirkungen hat der Atomfall auf dieses Leben der Menschen dort gehabt. Und das ist eben auch der Inhalt des Buches. Es zeigt in 44 Reportagen mit vielen großformatigen Bildern, wie das Leben eines Rinderfarmers sich verändert hat, wie Fischer immer noch beeinflusst sind oder beeinträchtigt durch die Katastrophe. Es zeigt, wie 15 Mütter in Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder vergeblich versuchen, Informationen zu bekommen. Es zeigt, wie 2 starke Frauen aus Fukushima ein Aktionsbündnis, und zwar die Mütter von Fukushima, gegründet haben. Oder es zeigt zum Beispiel auch, wie 14 mutige Ärzte eine private Strahlenklinik auf die Beine gestellt haben in Fukushima City und dort ohne ein Interesse, Dinge zu vertuschen, an das Tageslicht bringen, welche Auswirkungen Fukushima wirklich auf die Gesundheit hat.
Beeindruckend fand ich beim Lesen des Buches gleich der Einstieg. Da kommen Opfer des Atombombenwurfs von Nagasaki oder Hiroshima zu Wort. Welche Empfindungen hatten Sie dabei oder wie erleben speziell diese Menschen, diese Überlebenden, diese Katastrophe?
Ich glaube, wer Japan und auch die Katastrophe von Fukushima verstehen will, der muss in Hiroshima anfangen oder in Nagasaki. Ich selber habe 3 Tage in Hiroshima verbringen dürfen. Ich habe über 10 noch lebende Überlebende des Atombombenabwurfs treffen können und mit ihnen sprechen können. Es sind Menschen, die heute 80, 85 Jahre alt sind, die deutlich gezeichnet sind von den Spätfolgen der Strahlung, die verschiedene Krebsoperationen hinter sich haben. Und diese Menschen erleben eigentlich die Atomkatastrophe von Fukushima als eine Art Déjà-vu. Sie sagen, auch wenn die Ursache eine andere ist, auch wenn es keine militärische Bombe ist, so hätte man doch daraus lernen können, so hätte man doch Japan schützen können vor der Situation, dass jetzt eben das Land wieder radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist. Also die klare Botschaft ist dort, die Atombombe und die Atomkraftwerke sind 2 Seiten einer Medaille und diese Medaille heißt Nukleartechnik und Nuklearlobby und diese Medaille, die sollte man so schnell wie möglich ausrotten.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch das sogenannte Atomdorf, der Filz aus Politik, Industrie und Medien. Japan steht kurz davor, wieder AKWs ans Netz zu stellen. Ja, wie ist Ihre Einschätzung oder können Sie kurz dieses Atomdorf beschreiben?
Ja, dieses Atomdorf ist wirklich eine Interessengemeinschaft par excellence. Ich habe sie in keinem anderen Land so ausgeprägt und so gereift vorgefunden wie in Japan. Und zwar handelt es sich dabei natürlich um die japanischen Atomkonzerne. Es handelt sich um die japanischen Politiker und es handelt sich um die japanischen Beamten. Das ist also eine Art Atomdreieck, in dem die Bälle hin und her gespielt werden. Zum Beispiel die Politiker haben in den 50er Jahren entschieden, Japan ist rohstoffarm, wir brauchen insofern die Atomkraft. Die Atomkraftbetreiber haben das natürlich dankend angenommen und haben gesagt, gut, dann bauen wir eben Atomkraftwerke, wo immer möglich. Die Beamten hatten die Aufgabe, die Gesetze so freundlich wie möglich für die Atombetreiber auszulegen. Ein Benefit, also ein Nutzen der Beamten, wenn sie atomfreundliche Entscheidungen treffen, ist zum Beispiel, dass sie nach ihrer Verrentung, die in Japan mit 55 stattfinden wird, noch lukrative Jobs und Beratertätigkeiten bei den Atomkonzernen finden können. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen dieser drei Parteien, Politiker, Beamte und natürlich die Atomlobby. Und interessant ist, dass es darum natürlich einen weiten Speckgürtel gibt. Ein Speckgürtel zum Beispiel aus den Gemeinden, die durch Gewerbesteuern oder durch Zuwendungen Freibäder, Bibliotheken und ähnliches bauen können, wenn Atomkraftwerke bei ihnen errichtet wurden. Es geht weiter über die Lehrstühle zum Beispiel und die Professoren, die Physiker ausbilden. Diese Lehrstühle werden unterstützt von der Atomlobby und von den Atomfirmen. Es geht weiter über die Medien, die zu einem großen Teil abhängig sind von den Atomkraftbetreibern. Über 30-35% der Werbeeinnahmen der großen Fernsehsender und Radiostationen stammt von den großen Atomkraftbetreibern. Und last but not least ist zum Beispiel auch die Yakuza, das ist die japanische Mafia, in dieses Geschäft mit verwickelt. Zum Beispiel über 80% der Arbeiter, die in Fukushima in der Atomruine aufräumen, sind durch diese japanische Mafia vermittelt worden. Und die japanische Mafia kassiert kräftig mit und gibt nur einen Bruchteil der Gelder, die TEPCO ihnen zahlt, an die Arbeiter wirklich weiter. Also ein wirkliches Geflecht, was kaum zu zerschlagen sein wird, es sei denn, dass letztendlich die Politiker doch einmal durchgreifen werden.
Wenn man wie Sie die Möglichkeit hatte, vor Ort mit Menschen sich quasi direkt auseinanderzusetzen mit der katastrophalen Situation in den verstrahlten Regionen oder Gebieten, was sind möglicherweise thematisch die Schwerpunkte oder am schlimmsten, die am gravierendsten Auswirkungen dieser Katastrophe für die Menschen, für das Leben der Menschen dort?
Also zwei Dinge fallen mir spontan ein. Zum einen ist es die Bemühung der japanischen Regierung, wieder Vertrauen zu schaffen. Vertrauen darin, dass die Katastrophe doch nicht so schlimm war, wie zuerst angenommen, dass die Medien, besonders die ausländischen Medien, übertrieben haben. Um das darzustellen, hat die japanische Regierung über 3200 Messstationen an öffentlichen Orten wie zum Beispiel Parks, Universitäten, Schulen und Ähnlichem aufgestellt. Und interessant ist, dass sowohl meine Messungen als auch ein großes Messprogramm von Greenpeace in Japan nachweisen konnten, dass fast alle von diesen Stationen 30-35% zu wenig Strahlung auf den Anzeigen letztendlich zeigen. Hier gibt es Konstruktionsfehler an den Geräten selber, also letztendlich bekommt die Bevölkerung einen verharmlosenden, verniedlichen Eindruck, wie hoch die Strahlensituation immer noch ist, weil diese öffentlichen amtlichen Messgeräte bewusst fehlkonstruiert worden sind. Das ist das Erste, was mir einfällt. Also Vertrauensbildung, glaube ich, sieht anders aus. Und das Zweite natürlich, das sind die vielen, vielen Kinder. Es sind insgesamt 368.000 Kinder, die in diesem verstrahlten Bereich immer noch leben. Selbst außerhalb der Sperrzonen ist die Strahlung teilweise erheblich, wie ich selber mit meinen Messgeräten feststellen konnte. Und dass diese Kinder, also die Zukunft Japans in diesem Bereich, nicht evakuiert wird, dass in Kauf genommen wird, dass diese Kinder unnötigerweise Strahlen ausgesetzt werden, das ist, glaube ich, das schlimmste Verbrechen, das eine Gesellschaft und insbesondere noch eine entwickelte Gesellschaft wie Japan begehen kann. Und das ist mein größter Kritikpunkt.
Ganz kurz aktuelle Situation in Fukushima. Man hört oder liest recht wenig hier bei uns. Wie ist die Lage gerade aktuell betrachtet?
Zwei Informationen dazu. Der Grund, warum wir relativ wenig hören, liegt in einem Geheimhaltungsgesetz, was im Dezember 2013 erlassen wurde. Dieses neue Geheimhaltungsgesetz ist sehr, sehr schwammig formuliert von der japanischen Regierung. Es stellt unter Strafe, unter drakonische Strafen, wie zum Beispiel 10 Jahre Gefängnisaufenthalt, über sensible Dinge in Japan zu berichten. Dazu gehört natürlich auch der Unfall von Fukushima. Und interessant ist, dass seit dem Erlass dieses Gesetzes fast alle meine Quellen in Japan schweigen. Ich höre am Telefon oder wenn ich mit Skype oder über Skype mit meinen Quellen drüben rede, immer nur den Satz, ja, das besprechen wir irgendwann, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Die Angst ist sehr, sehr groß, dass die Journalisten, die Gewerkschafter, die Umweltschützer und ähnliche durch dieses Gesetz in Schwierigkeiten kommen, wenn sie mir weiterhin wirklich ohne Filter berichten, wie im Moment die Situation ist. Ich selbst übrigens habe verzichtet, eine zweite Reise nach Japan zu unternehmen, weil ich aus sehr, sehr zuverlässiger Quelle erfahren habe, dass es eine schwarze Liste von Personen gibt, die in Japan nicht mehr erwünscht sind, die sofort an den Grenzen abgewiesen werden. Und wie es der Zufall will, ist auch mein Name als kritischer Journalist auf dieser Liste drauf, für die nächsten 3 bis 5 Jahre wahrscheinlich. Insofern, selbst nach Japan bin ich nicht mehr gereist in den letzten Monaten. Selbst, wie gesagt, die Kontakte dahin sind schwierig. Aber was ich gehört habe, das ist, dass die Regierung mit allen Mitteln versucht, vorzuspielen, dass die Situation unter Kontrolle ist, dass sie normal ist. Wir haben alle gesehen, dass Japan bzw. Tokio für 2020 die Olympischen Spiele zugesprochen bekommen hat, obwohl viele Stadtteile Japans in Mitleidenschaft gezogen wurden durch radioaktive Strahlung. Ich persönlich würde da keine Olympischen Spiele abhalten, wenn ich es entscheiden könnte. Ansonsten sehen wir, dass im Moment insbesondere die Schilddrüsenkrebserkrankungen auf dem Vormarsch sind. Das ist ein ähnlicher Zeitplan wie in Tschernobyl. Ungefähr 3 bis 4 Jahre nach den Freisetzungen von radioaktivem Jod reagieren die Schilddrüsen der Kinder und der betroffenen Menschen und es kommt eben zum verstärkten Anstieg von Schilddrüsenkrebsfällen. Das sehen wir im Moment bereits in Japan. Und besonders interessant ist, dass weiterhin die Nahrungsmittel zu einem großen Prozentteil verstrahlt sind in dem Bereich Fukushima, aber die Menschen dort sind gezwungen, teilweise diese Nahrungsmittel zu essen. Über 38% der gemessenen Lebensmittel dort lagen über dem Grenzwert von 100 Becquerel pro Kilo. Das gibt einen ganz groben Eindruck, dass die Situation bei langem nicht entschärft ist und dass Fukushima genauso wie Tschernobyl noch lange nicht vorbei ist.
Eindrückliche Schilderungen Ihrerseits lösen bei vielen Menschen auch das Bedürfnis nach gelebter Solidarität aus. Was hat man als Westeuropäer, der hier doch relativ sicher noch leben kann, für Möglichkeiten, sich zu engagieren?
Ich denke da an 2 Dinge. Wer direkt in Japan etwas unterstützen möchte, dem empfehle ich die Fukushima-Kinderklinik dort. Das ist eine private Klinik, die von 14 Ärzten ehrenamtlich auf die Beine gestellt wurde, in Fukushima City selbst. Dort können sich Kinder und Eltern kostenlos untersuchen lassen, die ein bisschen skeptisch sind, wenn die Amtsärzte bei den Untersuchungen sagen, ja, du bist gesund, du hast keine Schilddrüsenprobleme oder ähnliches. Viele von diesen Kindern sind verunsichert, gehen zu einer zweiten Untersuchung, zu einer gründlichen Untersuchung in diese private Klinik, die nur aus Spendengeldern betrieben wird. Und siehe da, die angeblich gesunden Kinder haben plötzlich doch Gewebeveränderungen wie Zysten und Knoten in den Schilddrüsen. Und das ist in den meisten Fällen eine Vorstufe des Schilddrüsenkrebses. Und wer diese Klinik unterstützen möchte, die ich einen Tag lang besuchen konnte, ich konnte hinter die Kulissen gucken und kann wirklich sagen, Geld kommt dort sehr, sehr gut an und unterstützt die Arbeit, wirklich später einmal unabhängige Studien über die Gesundheitsauswirkungen von Fukushima auf die Beine stellen zu können. Und wer mehr darüber erfahren möchte, kann gerne auf meine Internetseite gucken, www.teach.eu, also Theodor Emil Theodor SCH.eu. Dort ist unter dem Bereich Umwelt Fukushima ein Link zu dieser Klinik. Es ist die Fukushima Collaborative Clinic. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wer etwas Gutes tun möchte, der sollte gerne Geld dorthin spenden. Man kann mich auch gerne kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist auf meiner Webseite. Ich beantworte gerne Fragen. Denn interessanterweise gibt es inzwischen Gerüchte, die von Regierungsseite gestreut werden in Japan. Japan, dass der Chefarzt der Klinik Alkoholiker ist, dass die Gelder veruntreut werden. Die Regierung versucht durch Rufmord diese sehr, sehr gute und wichtige Klinik und ihre Arbeit zu verunglimpfen. Also wer möchte, kann mich auch gerne kontaktieren. Und das Zweite ist natürlich, besonders hier im Bereich Stuttgart, ist ja die Grenze nach Frankreich nicht allzu weit entfernt. Bei uns in Deutschland werden alle Reaktoren in absehbarer Zeit vom Netz sein, aber in Frankreich direkt im Umkreis von wenigen, ja, zig Kilometern gibt es teilweise uralt Schrottreaktoren. Frankreich hat insgesamt 58 Reaktoren, die sehr, sehr alt sind und teilweise baufällig sind. Und selbst wenn wir in Deutschland ohne Atomstrom leben werden, ist die Gefahr zum Beispiel aus Frankreich noch lange nicht gebannt. Und deswegen empfehle ich, sich zu informieren und Aktionsbündnisse oder Bürgerinitiativen über die Grenzen hinaus auch zu unterstützen.
Wobei es natürlich noch abzuwarten gilt, wie es in Deutschland mit den AKWs letztlich weitergeht. Die Energiekonzerne dürften ihre Pläne schon in der Schublade haben. Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Ich möchte noch ergänzen, es gibt noch eine alte Internetadresse. Auf dem Buch steht meines Wissens noch Neureuters als Namen. Vielleicht noch mal ganz kurz die Basic-Infos zum Buch.
Genau, das liegt daran, dass ich vor einem Jahr geheiratet habe, insofern den Nachnamen meiner Frau angenommen habe. Aber wer möchte, kann gerne auf meine Internetseite gucken, entweder www.neureuters.com. Oder wie gesagt www.tetsch.eu und ansonsten einfach Alexander Tetsch eingeben und dann kommt man zu meiner Internetseite. Das Buch heißt Fukushima 360 Grad, ist im Eigenverlag erschienen, weil eigenartigerweise keine Verlage wirkliches Interesse daran hatten an so einem brisanten Thema. Aber wie gesagt, das Buch ist bei mir ohne Versandkosten zum Preis von 29,80 erhältlich. Und davon gehen 2 Euro als Spende an die eben schon erwähnte Kinderklinik in Fukushima. Also wer das Buch kauft, tut auch noch was Gutes.